Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, ich bin beeindruckt von eurer Gemeinde, dass ihr, obwohl ihr eure eigenen Sorgen habt, eure eigenen Anliegen, eure eigenen Pläne, dass eure Gedanken weit darüber hinausgehen über Oberramstadt bis in die fernen Länder hinein, denn wir haben es heute beim Singen der Lieder gespürt, welch eine Gnade, welch ein Geschenk es ist, dass wir uns versammeln dürfen, ohne dass jemand mit Gewehren draußen auf uns wartet, dass wir freudig unseren Glauben bezeugen dürfen und keiner stört uns darin. In solch einem Land, und ich sage das als Älterer jetzt, 70 Jahre lang im Frieden leben zu dürfen, ein Geschenk. Ich habe den Krieg und die Bombenangriffe noch erlebt und das, was alles 5,5 Jahre lang damals uns beschäftigt hat. Nun geht es euch auch so, ihr habt vielleicht vor langer Zeit einmal eine Predigt gehört und habt alles vergessen, den Text und worüber er gesprochen hat, aber einen Satz, eine Bemerkung, ein Bild, das ist euch nachgegangen. Mir ging es so mit einer Predigt von dem Präsidenten unserer Gemeinschaft hier in Deutschland vor langen Jahrzehnten. Er berichtete von einem Missionar, er selber war Missionar in damals Abessinien, heute Äthiopien. Da kam ein Missionar zu einem Stamm, der wenig Kontakte zur Außenwelt hatte. Und als sie merkten, er ist ein Gottesmann, er hat über Gott etwas zu berichten, da kamen die Leute zusammen und hatten eine Frage. Wann kommt Gott wieder? Die weisen Männer in diesem Stamm hatten das Wissen darüber weitergegeben von Generation zu Generation. Gott sei einmal zu den Menschen gekommen und habe nach dem Rechten geschaut. Und er habe ihnen versprochen, er werde wiederkommen. Und das war jetzt ihre Frage, wann kommt Gott wieder? So ist es doch. Seit Jahrtausenden warten Menschen darauf, dass Gott wieder zu dieser Welt zurückkehrt, dass er dem Leid und Elend, das immer mehr zunimmt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass er dem ein Ende setzt. Schon Henoch, der siebente nach Adam, so berichtet es der Judasbrief, ist nur ein Kapitel und dort in Vers 14 sagt Judas, gebt Acht, der Herr kommt mit vielen tausend heiligen Engeln, um über alle Menschen Gericht zu halten. Alle Sünder werden dann verurteilt für die Taten, mit denen sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Schon damals war er der Meinung, die Auflehnung gegen Gott, die kann nicht unbegrenzt weitergehen. Gott muss dazu Stellung nehmen. Die Psalmenschreiber und die Propheten haben das Kommen Gottes jeder aus einem anderen Blickwinkel heraus beschrieben und den Worten Henochs weitere Einzelheiten hinzugefügt. So sagt Asaph im 50. Psalm in den Versen 3 und 4, unser Gott kommt, er schweigt nicht länger, vor ihm her läuft vernichtendes Feuer, um ihn stürmt und wütet das Wetter, Himmel und Erde ruft er als Zeugen auf, denn er will sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Jawohl, wir nehmen das am Rande zur Kenntnis. Auch Gottes Volk ist gemeint. Es hat keine unbeteiligte Zuschauerrolle irgendwie im toten Winkel des Geschehens. Den umfassendsten Einblick in das Eingreifen Gottes hat der Prophet Daniel gegeben. Er sah den Beginn einer Gerichtssitzung im Himmel. In Daniel 7 wird das beschrieben, im 10. Vers. Und er schildert das, was er in der Vision, was Gott ihm zeigt. Ein Feuerstrom ging vor ihm aus, Millionen standen dienstbereit um ihn und Milliarden vor ihm. Richter setzten sich und Bücher wurden aufgetan. Wenn ich mir das Bild vergegenwärtige, habe ich den Eindruck, wenn Gott eine Sitzung einberuft, da geht es gewissenhaft und ordentlich und mit rechten Dingen zu. Denn es sind Zeugen da, Und es werden Bücher aufgetan. Es wird nachgeforscht, was aktenkundig ist. Lückenlose Aufzeichnungen sind da. Und als Daniel nachfragt, wie er diese Gerichtsszene verstehen soll und einordnen soll, da wird ihm gesagt, dass Gottes Volk in dieser Welt durch die Jahrhunderte hindurch von gottfeindlichen Mächten verfolgt und bedrängt wird. Und die Frage der Gläubigen ist immer, wie lange wird Gott zuschauen? Und Daniel wird gesagt, diese Zeit der Verfolgung ist bestimmt und verordnet von Gott, aber sie hat ein Ende. Und auf welche Weise? Da sagt Gott weiter hier in dieser Vision, dann aber tritt das himmlische Gericht zusammen und nimmt ihm, der gottfeindlichen Macht, die Macht weg und sie wird endgültig vernichtet. Gerade im Buch Daniel wird deutlich, dass Gott zu allen Zeiten, auch heute, die Fäden in der Hand behält. Er bestimmt, wie lange antigöttliche Mächte sich frei entfalten können und wann ihrem Treiben der Prozess gemacht wird. Und da ist Gott der Richter und da sagt er das letzte Wort. Aber ehe Gott kommt, und das ist jetzt eine Eigenart, die Gott hat, ehe er diese letzten Entscheidungen trifft, da macht er die Menschen mit seinen Plänen bekannt. Gottes Wort ist unter anderem auch ein Wort, das uns zeigt, was Gott denkt und was er vorhat, wie seine Pläne sind, damit wir informiert sind. Denn sein letztes Ziel ist nicht das Gericht, sondern die Aufrichtung seines Reiches. Das bedingt zwar das Gericht vorher, aber die Aufrichtung seines Reiches, das ist sein Ziel. Das wird alle Reiche dieser Welt ablösen und ewigen Bestand haben. So ist es Daniel versprochen worden. Und deswegen setzt der Prophet Jesaja, wenn er vom Kommen Gottes spricht, einen ganz anderen Schwerpunkt. In Jesaja 40, den Versen 3, 9 und 10. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, bahnt eine Straße für unseren Gott. Steig auf einen hohen Berg, rufe die Siegesnachricht aus, Jerusalem, habt keine Angst, sagt den Städten Judas, euer Gott kommt. Gott der Herr kommt als Sieger und zeigt seine Macht, die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Haben wir doch gesungen, habt keine Angst, Gott kommt, er steht zu seinem Wort. Auf dieses Prophetenwort berief sich Johannes der Täufer. Als er gefragt wird, bist du, der da kommen soll, der Messias? Nein, sagt er, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und deswegen kündigte er nach seinem Verständnis Jesus als den Sieger an, der kommt und seine Macht zeigen wird. So haben sie im Grunde genommen alle im Alten Testament das Kommen Gottes erwartet und verstanden. Aber Jesus hat dieser Vorstellung, als er dann kam, dieser Erwartung überhaupt nicht entsprochen. Als er in seiner Predigt in Nazareth seinen Auftrag so beschrieb, in Lukas 4, ich soll den Armen die gute Nachricht bringen, den Gefangenen und Misshandelten Freiheit verkündigen, den Blinden das Gesicht und das Ja ausrufen, an dem Gott sein Volk rettet. Nicht nur Johannes im Gefängnis hatte Probleme damit. Er hatte mit Zweifeln zu kämpfen. Auch die Jünger waren irritiert. Statt als Sieger aufzutreten, musste Jesus immer wieder flüchten, sich in Sicherheit bringen vor den Nachstellungen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Am ehesten entsprach er noch den Vorstellungen des Volkes, als er in Jerusalem eintritt und sie die Kleider ausbreiteten. Hosianna dem Sohn Davids, jetzt kommt der Sieger, jetzt kommt das alles, was wir erwartet haben. Aber wie ging die Woche zu Ende? Da wurde Jesus gekreuzigt. Das war am Anfang der Woche, die so wunderbar begann, und am Ende wurde er ans Kreuz geschlagen. Keiner konnte das verstehen, dass Jesus ein schmachvolles Ende am Kreuz nahm, statt sein Reich aufzurichten. Das hatten sie doch erwartet. Er war zu der Zeit noch nicht zum Gericht gekommen, sondern stellte sich selbst unter das Gericht Gottes. Wie Johannes es angekündigt hatte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ja, das war damals seine Aufgabe, die Sünde der Welt zu tragen, wegzutragen. Sein Tod und seine Auferstehung waren das Mittel und der Weg, um Sünde und Tod zu besiegen. Können wir heute am Totensonntag feststellen, der Tod ist ein besiegter Feind. Er wirkt zwar noch, mit der Auferstehung Jesu ist er bereits besiegt. Darüber hat Jesus nicht nur mit den Emmaus-Jüngern auf dem Weg nach seiner Auferstehung und die anderen 40 Tage, die er mit den Jüngern noch zusammen war nach seiner Auferstehung, darüber hat er mit ihnen gesprochen. Und ich zitiere ihn in Lukas 24, Verse 25 und 26. Wie unverständig seid ihr doch, sagt Jesus. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste nicht Christus all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Erst das Kreuz, dann die Krone. Ich freue mich, dass das Bild noch hier hängt. Hat mich beeindruckt letzten Sonntag. Erst das Kreuz, dann die Krone, sagt Jesus. Erst die Entmachtung der Sünde, dann die Aufrichtung des Reiches der Herrlichkeit mit seiner Wiederkunft. Denn wenn er wiederkommt, dann werden alle Fragen, die Sünde und Tod, Leben und Rettung betreffen, endgültig geklärt sein. Er kommt nicht ein zweites Mal, sagt der Hebräerbrief, der Sünde wegen. Nicht ein zweites Mal. Hebräer 9, Vers 28. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in sein Reich aufzunehmen. Also muss das Urteil Gottes über alle Menschen vorher feststehen. Da darf nichts mehr in der Schwebe sein. Und weil Gott fair ist und will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, da startet er in der Endzeit, in der Zeit, in der wir heute leben, eine gewaltige Offensive rings um den Globus. Nicht wie damals mit Johannes dem Täufer als Stimme eines Predigers in der Wüste. Das hat schon viel bewegt. Ganz Juda und Jerusalem kam zu ihm, ließ sich von ihm taufen. Aber was ist das angesichts der Offensive, die Gott plant für die Zeit, in der wir heute leben? Warum eigentlich? Weil diese Offensive auf die letzte Entscheidung abzielt, auf das Schicksal der Menschen, das endgültige Schicksal. Da geht es um Leben und Tod. So verstehe ich die Ankündigung in Offenbarung 14, Verse 6 und 7, dass er sagt, Johannes sieht da ja etwas in der Offenbarung, und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, all denen, die auf Erden wohnen, allen Sprachen, Geschlechtern, Heiden und Völkern, allen. Und was ist seine Botschaft? Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Neuere Übersetzungen sagen da, die Zeit ist gekommen, dass er die Menschen vor Gericht stellt. Dann wird er Gericht halten. Jetzt ist die Zeit da. Das wird von unserer Zeit gesagt, in der wir heute leben. was Johannes schon für seine Zeit damals erwartet hatte, was die Propheten von Henoch an verkündigt hatten, jetzt sagt der Text der Offenbarung, jetzt ist die Zeit da. Und dem ersten Engel, der eine Botschaft für alle Bewohner der Erde weltweit zu verkündigen hat, folgen zwei weitere, die das Gerichtshandeln Gottes begründen. In meiner Gemeinde studieren wir gerade das Jeremia-Buch. Und da ist mir eines aufgefallen. Jeremia sagt mehrfach dem Volk, an euch ist Hopfen und Malz verloren. Warum spricht Gott denn trotzdem noch mit ihnen? Weil er das begründet, sein Gerichtshandeln. Dass nicht irgendwie ein Vorwurf ihn trifft. Er begründet das. Ihr habt den und den und den Weg beschritten. Darum passiert euch das. Darum zwingt ihr mich zum Handeln. Und so verstehe ich auch die beiden anderen Engel, die mit einer zweiten und dritten Botschaft durch den Himmel fliegen und sagen, Babylon ist gefallen, eine Behausung aller unreinen Geister geworden. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Wir spüren das. In den Jahrzehnten, die ich überblicken kann, bin ich erschrocken und entsetzt über das Absinken der Moral und der Vorstellungen, die Menschen haben von Recht und Unrecht. Deswegen sagt der Text, nehmt Gott ernst. Er weist ihm die Ehre, die Zeit ist da, er wird kommen, er wird nicht länger zuschauen. Das Maß ist voll, Gott wird nicht mehr länger schweigen. So haben unsere Väter und Mütter, die die Erwartung der Wiederkunft Christi zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, ihren Auftrag verstanden und die Botschaft, die sie der Welt in dieser Zeit mitzuteilen hatten. Ich sehe Pfarrer Mertens noch vor mir am letzten Sonntag, wie er hier stand und sagte, in dem Sinne sind wir ja alle Adventisten, indem wir auf den wiederkommenden Herrn warten. So haben unsere Väter und Mütter an uns den Auftrag weitergegeben und sie haben es dringlich gemacht. Schon damals, ich denke an die Predigten, die ich gehört habe als junger Bursch. Damals, vor 67 Jahren, habe ich meine Taufe zugleich auch als göttlichen Auftrag verstanden. Jetzt musst du etwas tun. Überleg dir, was du tun kannst, wie du deine Hände regen kannst, um mitzuhelfen, um das Werk zur Vollendung zu bringen, das Gott in dieser Welt dir übertragen hat. Und als ich dann von Haus zu Haus ging und christliche Bücher verkauft habe. Das entsprach doch nicht meiner Neigung. Der Apostel Paulus sagt mal, wenn ich gern tue, habe ich Lohn, wenn nicht, dann bin ich doch in der Pflicht. Gott hat mich gerufen. Und deswegen habe ich den Dienst getan. Ich bin an sich lieber ein Mensch, der sitzt und zuhört und nicht jeden Morgen von neuen Türen steht und 8 Stunden lang mit Menschen Gespräche führt. Das habe ich dann aber fast 20 Jahre lang getan. Ich denke da an den Präsidenten unserer weltweiten Adventbewegung, Jan Paulsen, vor dem jetzigen. Der schrieb ein Buch und das trägt die Überschrift, Wohin steuern wir? Und ich glaube, die Frage müssen sich alle christlichen Gemeinschaften, die Gottes Wort noch ernst nehmen, müssen sich fragen, wohin steuern wir? Und er schildert, wie er zum Glauben gekommen ist. Und er sagt, ich absolvierte die Predigerausbildung, hatte aber das Gefühl, das sei Zeitverschwendung. Denn die Wiederkunft Christi stand ja unmittelbar bevor. So habe ich das auch verstanden. Und ich habe gesagt, die Zeit drängt, du musst etwas tun. Das hat mich 1950 bewegt, dann meine Arbeit aufzunehmen. Und ich habe mir gesagt, die 2-3 Jahre, bis Jesus wiederkommt, das werde ich schon schaffen. Daraus sind dann 2-3 Jahrzehnte geworden. Und ich habe in der Zeit gelernt, Gott ist ein guter Auftraggeber. Er überfordert uns nicht. Er gibt uns die Gaben und Fähigkeiten, die Arbeit zu tun, die er uns aufgetragen hat. Keiner von uns muss sich überfordert fühlen. Und der Gott, der für 2, 3 Jahre und 20, 30 Jahre und auch 65, vielleicht auch 70 Jahre die Kraft schenkt, es ist immer der gleiche. Ihr habt mir Mut gemacht. Wir haben ja ein Lied gesungen da, nicht? Dass wir keine Angst haben sollen. Und mir hat das Mut gemacht. Ich denke, da kann ich gleich nach vorn gehen. Die haben mir ja Mut zugesungen hier. Jan Paulsen schreibt weiter in seinem Buch: Wir stürmten mit voller Kraft der Zukunft entgegen. Für mich würde ich das immer etwas behutsamer formulieren. Die Grenzen meiner Kraft sind mir immer bewusst gewesen. Und ich habe jeden Morgen dafür gebetet, dass ich für den kommenden Tag die Kraft habe, auch heute Morgen wieder. Aber wir hatten ein Ziel, greifbar vor unseren Augen, nicht wie Abraham und die Glaubensväter. Von denen sagt der Hebräerbrief, sie haben die himmlische Stadt von ferne geschaut. Wir schauen nicht mehr von ferne. Wir sind dichter dran, oder seid ihr nicht überzeugt, dass das nicht Jahrhunderte noch so weitergehen kann, wie es jetzt ist? Es steuert einer Krise zu, einem Höhepunkt. Mit unserer seligen Hoffnung, mit unserer Naherwartung sind wir ja nicht allein. Paulus sagt in Römer 13, Verse 11 und 12, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. Und Johannes geht noch einen Schritt weiter nach meinem Verständnis, wenn er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Mit dieser dringlichen Botschaft haben damals die Apostel den gesamten Mittelmeerraum mit dieser Lehre erfüllt. Das haben sogar ihre Gegner ihnen bescheinigt und gesagt, ihr habt doch den ganzen Weltkreis erfüllt mit eurer Lehre. Jawohl, sie glaubten, unser Herr kommt wieder, wir haben eine Arbeit zu tun, Menschen damit bekannt zu machen. Aber die Frage ist jetzt, haben sie falsche Hoffnungen geweckt? Hören wir bei Paulus, wenn er auf sein Leben zurückschaut, irgendwo einen enttäuschten Unterton, 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Sein Blick war bis zuletzt auf den Tag gerichtet, von dem er dem Korinthern sagte, ich habe viel mehr Lust, daheim beim Herrn zu sein, denn er war ein verfolgter Mann. Ich hätte nicht mit ihm unterwegs sein mögen. Den haben sie gesteinigt und sie dachten, jetzt, das war's, dann steht er wieder auf, geht in die nächste Stadt und predigt weiter. Ich hätte es nicht fertig gebracht. Wer seine Erscheinung lieb hat, der sehnt den Tag herbei, an dem Jesus in sichtbare Erscheinung tritt. Aber in der Zwischenzeit, was hat Paulus, was haben die anderen Apostel gemacht? Sie haben fähige Mitarbeiter in der Gemeinde ausgesucht und haben gesagt, du junger Bursch, du kannst mit mir ziehen. Du kannst einmal meine Nachfolge antreten. Sie haben eine solide Zukunftsplanung betrieben. Sie haben Gemeinden organisiert. Und ich will euch Mut machen, auch angesichts der Nähe der Wiederkunft Christi, baut ein Gemeindehaus, plant für die Zukunft, geht voran. Das ist euer Auftrag hier in Oberramstadt. Seid euch dessen ganz gewiss. Und ich bin beeindruckt, dass ihr Mittel noch bis nach Afrika gebt, obwohl ihr sie selber braucht. Aber ich darf euch versprechen, Gott segnet das. Eine Gemeinde, die nur noch an sich selber denkt, an ihre Gemütlichkeit, an ihre Bedürfnisse, hat keine Zukunft. Aber ich habe eure Zukunft gesehen, als die Kinder hier rausgegangen sind. Darum beneide ich euch. ja, wir selbst als Menschen in dieser Welt tragen ja auch unsere Verantwortung, bauen und pflegen unsere Häuser. Ist doch in Ordnung, denn das andere ist Gottes Sache, wann Jesus wiederkommt. Petrus hatte am Ende seines Lebens für seine Predigt, so wie für den wiederkommenden Herrn, was er gepredigt hat, er sich entschuldigt dafür. Sorry, alles blinder Alarm gewesen. 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und deswegen wissen wir, wovon wir reden. Er hat seine Predigt als gegenwärtige Wahrheit verstanden und hat den Gemeinden ein letztes Vermächtnis hinterlassen und hat gesagt, ich werde bald von euch gehen. Jesus hatte ihm das offenbart. Er sagt, achtet auf das prophetische Wort. Das wird euch weitere Auskunft geben. Schritt für Schritt werden eure Augen geöffnet für die Zeichen der Zeit. Und dann würdet ihr sehen, was die Stunde geschlagen hat. Ich stelle mir manchmal die Frage, wie denken wir heute über die Begeisterung für die nahe Wiederkunft Christi, die uns vor 50, 60 Jahren, meine Generation, beseelt hat. Ich habe damals 3 Jahre lang gar keine Invalidenmarken geklebt, als Selbstständiger, weil ich dachte, ich komme doch nicht mehr auf Rente, kannst du doch vergessen. Bis ein älterer Mitarbeiter sagte, na, du musst auch verantwortlich denken. Denk doch an die, die heute Rente kriegen, sagt er. Das zahlst du ein, dann kriegen die wenigstens die Rente. Hat mir eingeleuchtet. Meine Lieben, ich würde die Zeit meines Lebens, von der ich jetzt gerade spreche, nicht mit einem Lächeln abhaken, nicht als naiv betrachten. Ich habe mich nie in der Frage der Wiederkunft Christi auf ein Datum, auf einen Termin festgelegt. All diese Fragen des Termins hatte ich schon immer und endgültig in die guten Hände Gottes gelegt. Da sind diese Fragen gut und sicher aufgehoben. Deshalb bin ich auch nie enttäuscht gewesen. Ich fragte mal eine Glaubensschwester, die ihr 80-jähriges Taufjubiläum feierte, habe sie gefragt, Schwester Treder, ist das eine lange Zeit gewesen des Wartens? Nö, sagt sie, ist schnell vorübergegangen, ist fast 100 Jahre alt geworden, hat 80 Jahre in dieser Hoffnung gelebt und sie sagt, schnell vorübergegangen. Ich sage immer wieder jungen Leuten, das Leben ist eine kurze Veranstaltung, mach das Beste draus. Ich frage mich, wohin steuern wir, wenn wir die Frage der Wiederkunft auf unserer Agenda so ein bisschen zurückgestuft haben. Ich bitte euch dringend, stellt sie wieder an die obere Stelle. Ist ein wichtiger Gedanke. Warum? Wer in der Naherwartung lebt, der ist beflügelt in seiner Arbeit, der bekommt daraus eine Energie, weil er weiß, unser Herr kommt. Das gibt Schwung, das gibt Kraft. Der Prediger, den ich als meinen Mentor betrachte, dessen Bibelstunden, ich habe ihn begleitet, ich mir alle aufgeschrieben habe und auch weitergegeben habe als Lehrer am theologischen Seminar, der hat mir eine Sache nahegelegt. Er sagt, du kennst doch das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wie viele haben geschlafen? Alle. Aber er sagt, lest doch mal einen Text weiter. Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da sagte er mir, die haben doch nicht alle geschlafen. Da gab es Wächter auf den Mauern Zion, so nannte er sie. Die haben aufgepasst. Die haben geschaut, ob irgendwo ein Lichtschimmer ist, ob der Bräutigam sich auf den Weg macht. Sie haben die Zeichen des kommenden Herrn zu deuten gewusst. Und der Prediger sagte mir, zu denen musst du dich halten. Nicht mit dem Strom schwimmen, nicht jeden Trend mitmachen. Und ich habe mich bemüht, diesen Rat zu befolgen. Und ich gebe den Rat heute mal an euch weiter. Denn ich sehe, die Ernte ist groß. Und das Wort Jesu gilt immer noch, und wenige sind der Arbeiter. Es werden dringend Mitarbeiter gebraucht, den Auftrag ernst zu nehmen. Und dann wünsche ich mir, dass Gott Menschen und Prediger erweckt, die sich von der Wiederkunftserwartung begeistern lassen und beflügeln lassen und ihre lebendige Hoffnung in Bibelstunden, in Predigten, in Gesprächen weitergeben. Überzeugt und überzeugend. Gott segne alle, die sich freudig auf das Kommen unseres Herrn vorbereiten und andere einladen, mit uns gemeinsam ihm entgegengehen. Unser Herr kommt. Amen. Ich möchte mit euch beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir freuen uns, dass du wiederkommen wirst in Gestalt deines Sohnes. Herr Jesus, du hast uns das versprochen bei deinem Weggang. Du hast deinen Jüngern gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Herr Jesus, wir trauen deiner Verheißung und bitten dich von Herzen, erwecke junge Menschen, die den Auftrag wahrnehmen, die Welt zu warnen, vorzubereiten auf dein baldiges Kommen. Segne auch diese Gemeinde hier in ihren Bemühungen, das Evangelium den Menschen mitzuteilen. Segne sie in ihren Plänen, dass alles wohlgelingen kann nach deinem Willen. Nimm Lob und Dank dafür, dass du uns erhörst. Amen.